Absolut frei bin ich, wenn das sein darf, was ist und nicht irgendetwas sein soll, was mir gute Gefühle macht. Weil dann bin ich abhängig von bestimmten äußeren Bedingungen, die ich ja immer nur begrenzt kontrollieren kann, wo ich nicht weiß, welcher griechische Gott mir da dazwischen funkt, ja, und so weiter und so fort.
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich, wir alle Podcast. Wir bei Shortcuts laden hier interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com.
Ich bin Martin Permakier und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Klaus Eidenschenk. Klaus ist Berater, Coach und Autor, der sich auf Organisationsentwicklung, Konfliktmanagement und Change Management spezialisiert hat. Er hat einen Hintergrund in der Theologie, Philosophie und Psychologie und bietet Beratungsdienstleistungen für Führungskräfte, Teams und Organisationen an. Als Gründer des Hephaistos Coaching Zentrums in München hat er ein integratives Beratungskonzept entwickelt, das auf seiner Metatheorie der Veränderung basiert. Diese Theorie beschäftigt sich damit, wie Veränderungsprozesse in Organisationen und bei Einzelpersonen begleitet und verstanden werden können, indem Unsicherheiten akzeptiert und reflektiert werden. Er sagt, wir brauchen eine Kompetenz, auch mit schwierigen Gefühlen umgehen zu können. Durch Fühlangebote und emotionale Referenzerlebnisse können wir emotionale Energien in uns neu verstehen und erleben. Die Tür zum neuen Fühlen ist die Gegenwart.
Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab.
Hallo, hier bei Ich wie alle. Ich freue mich heute ganz besonders, Klaus Eidenschenk zu begrüßen. Hallo Klaus.
Hallo Martin.
Du bist Organisationsberater, Coaching-Ausbilder, Executive Coach und hast Theologie, Philosophie und Psychologie gelernt. Ja. Welches ist dir dann von deinen Studien noch am meisten am Herzen heute? Ist ja wahrscheinlich schon eine Weile her, dass du das studiert hast.
Ja, 40 Jahre. Ach, das ist eigentlich schwierig, da eine Priorisierung vorzunehmen, weil faktisch arbeite ich ja ganz viel als Psychologe oder in dem Kontext. Meine geistige Heimat ist sicher die Philosophie, aber am meisten gelernt habe ich, glaube ich, in der Theologie, wenn ich es mal so sage, weil die Theologie so eine Art Studium generale ist. Man lernt alle Geisteswissenschaften und Randwissenschaften dazu einfach im Theologiestudium. Man wird kleiner Jurist über das Kirchenrecht, man wird Historiker über Kirchengeschichte, man wird Philosoph über Fundamentaltheologie, man wird Literaturwissenschaftler über die Exegese. Und jetzt könnte ich das weiter, also Pädagoge über Religionspädagogik und so weiter, jetzt könnte ich da fortfahren. Und nachdem die Theologen da immer sehr sorgfältig waren, waren die jeweiligen Einführungen in diese Wissenschaften oft besser als die, wenn man in die eigentlichen Fakultäten gegangen ist. Darum brauche ich dieses Studium tatsächlich bis heute mehr oder weniger täglich, unabhängig von jetzt den religiösen Bezügen.
Aha. Wolltest du denn damals eher Theologe, Philosoph oder Psychologe werden oder war das vollkommen offen?
Das hat sich genau in der Reihenfolge eigentlich geändert. Also zunächst tatsächlich als Theologe, als Seelsorger arbeiten, ja. Und der bin ich jetzt eigentlich bis heute, wenn man es genau nimmt, ja. Also auch als Coach und als Therapeut und als Berater. Und das ist dann zunehmend einfach in die Psychologie übergeschwappt, weil ich dann halt eine Therapieausbildung gemacht habe und mich dann als Psychotherapeut selbstständig.
Ja. Jetzt hast du dein Coaching-Zentrum in München ja nach Hephaistos benannt, ja, den Gott des Feuers. Da dachte ich so, da muss aber irgendwie der Philosoph und der Altgrieche nochmal in dir rausgekommen sein.
Ja. Naja, das ist ein bisschen sozusagen unbekannt. Das ist eigentlich der Gott der Kreativität. Der hat ja für alle seine Götterkollegen unterschiedliche Aufträge angenommen und Waffen geschmiedet und so weiter und so fort. Der hat sich immer was einfallen lassen und ist halt jemand, und dann sind wir schon bei unserem Thema mit den Gefühlen, der wurde ja so gewissermaßen als Krüppel geboren und ins Meer geworfen, weil man ihn aussortiert hat, also im Prinzip abgetrieben aus dem Olymp, ja, und wurde dann gerettet, er wurde betrogen, also er ist eine Biografie voller Krisen und vollem Lernen aus Krisen und daraus irgendwie verändert hervorgehen. Und das schien uns einfach für ein Institut, das Menschen drin unterstützt, sich zu verändern und die Veränderung anderer Menschen begleiten zu wollen, als ein durchaus sinnvolles Modell.
Also geschmiedet durch Krisen, da entsteht das Wachstum, ja.
So ist es.
Ja, und diese Schmiedeenergie, mit der wir ja dann oft wachsen, ist ja die emotionale Energie. Und so sind wir ein bisschen aufeinander gekommen. Wir arbeiten ja auch gerade an unserem Buch Fühlen. Du arbeitest auch an einem Buch zum Thema Gefühle, wo du dich auch mit Emotionspsychologie und Emotionssoziologie auseinandersetzen wirst. Bin ich natürlich sehr gespannt. Wenn man über Gefühle redet, gibt es natürlich am Anfang immer so ein bisschen den Part der Begriffsklärung. Was ist denn so für dich, sagen wir mal, der Unterschied zwischen Emotion und Gefühl und vielleicht noch anderen Begrifflichkeiten, die da existieren?
Ja, das ist wirklich ein, in einer gewissen Hinsicht ein wissenschaftliches Drama, weil das ist sowohl was die Begrifflichkeit anbelangt, als auch die Frage, was ist jetzt davon allgemeinmenschlich, was ist kulturell geprägt, was ist familiär oder biografisch geprägt, gibt es sowas wie grundlegende Gefühle und sekundäre oder tertiäre und so. Das ist ja alles höchst durcheinander, da gibt es keine Einigkeit, da gibt es kein Setup und Kanon, und daran kann man schon erkennen, wie wichtig das Thema ist und wie komplex einfach auch. Und für mich bin ich im Moment einfach an einem Punkt, wo ich meine Orientierung eher in der Zeitdimension da suche, weil Emotionen können und idealerweise, sage ich es jetzt mal fast, ja, einen Gegenwartsbezug haben. Also ich schaue dich an und ich reagiere emotional auf deine Ausstrahlung, auf deine Mimik, auf das, was von dir ausgeht. Also bin, wie man so schön sagt, im Hier und Jetzt. Gefühle nehme ich als Wort dann, wenn das, was ich fühle, nicht nur oder vielleicht auch gar nicht keinen Gegenwartsbezug mehr hat, sondern mich eigentlich über meine Geschichte, über meine Vergangenheit informiert. Ja, weil Gefühle sind aus meiner Sicht unter anderem massive Gedächtnisspeicher. Also sie sind Muster für das, was ich erlebt habe im Hinblick darauf, was von der Welt und von anderen zu erwarten ist oder auch nicht. Und ich das auf einer emotionalen Ebene zu bewerten habe. Also von daher, jetzt mal ganz einfach formuliert, würde ich sagen, Gefühle informieren mich über mich selber und Emotionen informieren mich über die aktuelle Situation. Und das geht gewissermaßen ineinander. Ja? Mein affektiver Zustand, jetzt kommt das Wort Affekt ins Spiel, ja, ist immer eine Mischung aus einer Reaktion aufs Hier und Jetzt. Also mache ich ein einfaches Beispiel. Also ich passiere jetzt in unserer modernen Welt nicht mehr, aber ich laufe über die Steppe und mir begegnet ein Löwe. Ja, dann ist die Emotion Furcht und die Reaktion dann drauf, also das Wollen, das hinterherkommt, also was dann in die Zukunft richtet. Ich nehme die Beine in die Hand und laufe davon oder verstecke mich hinterm Busch oder stelle mich tot und werfe mich auf den Boden. Also ich mache irgendetwas. Ja. Und dann haben wir gewissermaßen die Gegenwart und daraus folgt ein zukünftiges Verhalten, also irgendein Motiv, ein Wollen. Wenn ich jetzt von klein auf irgendwie gelernt habe, dass Löwen einfach Deppen sind und man dagegen aufbegehren muss und sich wehren muss, also sozusagen irgendein rebellisches Muster, gelernt habe. Oder wenn ich von kleiner auf gelernt habe, dass ich Autoritäten gegenüber, die stärker sind, mich einfach verzweifelt andienerisch auf den Boden zu werfen habe. Jetzt mache ich es mal bewusst ein bisschen krass und illustriere das. Ja, dann werde ich mit dem Löwen anders umgehen. Also nicht einfach das tun, was die Situation gebietet, sondern aus eigenen Motiven, die in der Vergangenheit liegen, also jetzt nehme ich mal Selbstwerterhalt oder Abwehr von Konflikten, vollständig anders reagieren. Ja, und jetzt nehmen wir statt den Löwen den Chef oder den Vorgesetzten, dann ist halt die Frage, wenn der Vorgesetzte im Meeting irgendwie die Augenbrauen hochzieht, ob mich das alte, vertraute, etablierte, gefühlsmäßige Reaktionsmuster in mir hervorruft, die mich dann in eine Lähmung bringen oder in eine Ohnmacht oder in eine Rebellion oder in einen erwachsenen, neutralen Dialog. Das hängt eben nicht von der gegenwärtigen Situation ausschließlich ab, die ist ein Reiz, sondern das hängt von meinen erworbenen Gefühlsmustern ab. Und darum sind Gefühle halt sowohl sehr wichtig im Hinblick auf die Orientierung im Leben und sie können halt dummerweise auch vollkommen misleading sein. Und das macht sie so wichtig, weil ohne eine Beschäftigung oder eine Selbstkenntnis in Bezug darüber, worüber mich meine Gefühle eigentlich informieren, wird das Leben sehr kompliziert und verworren und unglücksträchtig.
Oh, schönes
Wort. Das habe ich lang gesprochen, jetzt weiß ich, das mache ich es dir schwer, da wieder irgendwie einen Anknüpfungspunkt zu
machen. Nein, unglücksträchtig finde ich herrliches Wort. Ja, aber ich glaube, das ist ja so ein bisschen auch, was Lisa Feldman-Barrett so in ihren Schriften herausgestellt hat, was vielleicht auch in gewisser Weise neu ist oder vielleicht so neu auch gar nicht, aber dass eben Gefühle nicht Stimulus Response sind. Ich drücke auf den Knopf und dann hat jemand ein vorhersehbares Gefühl, sondern sie sind soziale Konstrukte, die durch die Gesellschaft konstruiert werden, weil man so ist, aber auch biografische Konstrukte, weil ich diese und jene Erfahrung habe. Und damit finden sie ja in Sprache statt. Das finde ich wiederum daran interessant, ja, aus der Sicht des Haltungsmodells und der unterschiedlichen Art und Weise, wie wir je nach Haltung eben sprachlich Reize übersetzen.
Ja, also Sprache, wenn ich das jetzt mal aufgreife als Stichwort, Martin, ist ja dann eng gekoppelt jetzt sowohl im Vorgang wie begriffstechnisch mit Denken, ne? Mit Reflexion, mit Benennen von Vorgängen, mit Einordnen, mit Verstehen. Und das ist mir einfach in dem Kontext ein anderer total wichtiger Punkt, weil gerade in unserer Branche, Coaches, Teamentwicklung, Veränderung, Führungskräfteentwicklung, Mitarbeiterschulung und so weiter, wird ja unheimlich viel mit Selbstreflexionsstimuli gearbeitet, auch mit Feedback. Also ich werde informiert, wie ich auf andere wirke und so weiter und so fort. Ich kriege, weiß Gott, wie viele Fragen gestellt. Ich werde mit der Meinung konfrontiert, dass die besten Lösungen in mir lägen und ich sie einfach nur entdecken müsste, indem ich ein paar Fragen nachgehe. Also jetzt karikiere ich es ein bisschen wieder. Und das halte ich deshalb für problematisch, weil man hier das Denken und die Selbsterforschungskompetenzen von Menschen einfach überschätzt. Entwicklungspsychologisch ist einfach klar, dass ganz, ganz grundlegende Muster, also Erwartungen an die Welt, was ich denke, ist die Welt gefährlich, ist sie gut zu mir, in welchen Situationen, wenn ich was will, wenn ich neugierig bin, wenn ich ängstlich bin, wenn ich traurig bin, was passiert denn da? Also all diese ganz, ganz grundlegenden, orientierenden Muster sind im Prinzip vorsprachlich im Bewusstsein etabliert. Also noch bevor wir richtig reden können, wissen wir, wie wir gefühlsseitig auf die Welt reagieren sollen. Also mit 2 oder 2,5. Dann kommt natürlich unheimlich viel dazu. Aber wenn ich darüber nachdenke, warum ich ängstlich bin, wenn ich darüber nachdenke, warum ich etwas will oder etwas nicht will, also aversiv auf etwas reagiere oder das besonders attraktiv ist für mich, dann bin ich automatisch mit unbewussten Gefühlsmustern konfrontiert. Und das, was mir dann das Denken und die Sprache ausspeist an Orientierung, ich will dieses oder jenes, ja, ich bin gestresst, komme nach Hause und ich merke, ah, jetzt will ich Schokolade essen, ist gewissermaßen nicht unbedingt eine günstige Orientierung. Ja. Und wenn man jetzt Führungskräfte in Selbstreflexion schickt und die über sich nachdenken auf der Basis von unvollständiger Selbstwahrnehmung auf der Gefühlsseite, dann kann da nichts Neues, nicht wirklich was Günstiges dabei rauskommen, weil man auf der falschen Basis versucht, gute Ziele oder gute Motive oder ein gutes Wollen für sich zu entwickeln. Also das Denken ist viel mehr von unbewussten Gefühlsmustern geprägt. Also das, wem sage ich das? Ja, das ist ja etwas, was du ja deinerseits rauf und runter in die Welt trägst. Das Denken beeinflusst wenig die Gefühle, aber die Gefühle sehr das Denken.
Ja, da sind wir dem ganz spannenden Punkt, weil auf der einen Seite gibt's ja, ich sag mal, seit Freud Talking Cure, also diese Einsicht, wenn ich über meine Emotionen, Gefühle, das, was man in mir auftaucht, rede, habe ich einen anderen Zugriff. Ja, also mit einem Coach kann ich das in Worte bringen und diese fast alle Coaching- und Therapieformen sind in gewisser Weise ja Versprachlichungsrituale. Lass uns mal vor Worte finden, Perspektiven finden, ja, mit denen du auf dieses Innenleben schauen kannst. Und gleichzeitig hat das Denken selbst aber wieder eine Musterhaftigkeit, die dann sich vielleicht in den Haltungen auch zeigt, die dann auch so gewisse Begrenztheiten haben bei den Menschen, wie sie eben auf diese Innenwelt schauen.
Naja gut, an der Stelle ist eigentlich die Psychologie relativ konsistent. Also man kann über Gefühle sprechen und man kann in Gefühlen sprechen. Also der Grabe, der bekannte Psychotherapieforscher, hat das prozessuale Aktivierung genannt. Ja, also ich kann 20 Jahre über Ängste sprechen und an den Ängsten wird sich nichts ändern, außer dass ich alles drüber weiß. Ja, weil damit sich an den Ängsten, also an den Gefühlen selber etwas ändern kann, müssen sie aktiviert werden. Also das heißt, ich muss diese Angst spüren. Ja, es muss Strom auf den Synapsen sein, würden jetzt die Neuropsychologen sagen. Weil nur im aktivierten Zustand sich diese synaptischen Verschaltungen verändern können. Drum ist es nicht so entscheidend, dass man Worte findet. Das braucht's. Da bin ich vollkommen einig. Sondern, dass man, während man die Worte spricht, das Gefühl dazu spürt. Und darum macht es einen Unterschied, ob ich eine Talking-Kur mache, à la ungünstiger, aus meiner Sicht dysfunktionaler, klassischer Psychoanalyse. Und ich habe sowas selber erlebt, wo man wirklich dann alles über bestimmtes Gefühl, Scham, Schuld, Angst, Trauer, Schmerz und so weiter weiß. Man kann erklären, warum man eifersüchtig, neidisch oder lustvoll oder sonst irgendwie was ist. Aber die Reaktionsmuster, die auf der Gefühlsebene, ändern sich nicht. Ich reagiere nach wie vor mit Eifersucht oder mit Angst mit dysfunktionaler Angst in bestimmten Situationen, weil ich muss Gefühle erleben, damit sie sich verändern können.
Das finde ich spannend, ja, weil da hat sich die Therapie von Freud auch total weiterentwickelt, ja. Weil du eben genau in dieses Erleben gehst, in emotionale Referenzerlebnisse, wo du weißt, ah, so kann es ja auch sein. Und das ist ja ganz entscheidend auch für die Veränderung oder fürs wirkliche Finden von neuen Perspektiven. Und in dem Zusammenhang finde ich ja den hypnosystemischen Ansatz gut. Ja, weil du da ja davon ausgehst, ja, dass Sprache und Emotionen so in einer Gemengelage stattfinden, ne?
Absolut. Also da bin ich mit dem Gunther total in einem Boot. Ja. Und die Techniken und Methoden, die sich daraus eben entwickelt haben, ja, dass man Gefühle immer als Kontextphänomene ansieht. Ja. Also, und man rausfinden muss, ist sozusagen der wesentliche Kontext die äußere oder die innere Situation, ja, auf den ich eigentlich reagiere. Ja, dann kommt man ja ganz schnell zu dem Gedanken, dass problematische Reaktionen, also auch gefühlsmäßig problematische Reaktionen, eine gute Lösung für alte Probleme sind, aber nicht für die gegenwärtigen. Ja. Darum ist eben mir diese Zeitdimension so wichtig, dass man versteht, hat das, was ich gerade erlebe, eine Funktion, mich von alten, vermutetem Schmerz, nehme ich mal das so, zu schützen, indem ich davonlaufe oder dem anderen versuche, den Kopf einzuschlagen oder so, also aggressiv oder flüchtend oder in irgendeinem Shutdown lähmend, gelähmt darauf reagiere, oder ist meine Reaktion bezogen auf die soziale Situation und es ist wichtig, tatsächlich in einen Konflikt zu gehen oder die Beziehung tatsächlich abzubrechen, weil es ungünstig ist und so weiter und so fort. Und jetzt habe ich in meinem Leben ganz viel auch Paartherapie gemacht. Da ringen die Menschen dann ja auch drum, sozusagen will ich mich von meinem Partner trennen, weil er mich, weil sie mich an die, jetzt mache ich mal küchenpsychologisch, an meine Mutter erinnert oder an meinen Vater, oder tut sie mir tatsächlich nicht gut. Und das herauszufinden ist ja häufig in Paartherapie das Eigentliche, sozusagen drohe ich mich zu trennen und mein ungünstiges Beziehungsmuster in die nächste Beziehung wieder mitzunehmen, und ich erlebe mit der nächsten Partnerin, mit dem nächsten Partner, nach 2 Jahren bin ich wieder an der gleichen Situation, weil meine Beziehung sich so entwickelt, wie es meinen inneren Gefühlsmustern entspricht. Ja, oder sind meine aversiven Gefühle dem gegenwärtigen Partner eine Reaktion auf die Gegenwart, also auf dem, wie die Frau oder der Mann ist? Und das ist nicht so leicht rauszufinden, und deshalb braucht es aus meiner Sicht unter anderem halt in vielen Kontexten dann gute Beratung, die mit Gefühlen umgehen kann, die da Aufklärungshilfe leistet, weil sonst handelt man vermeintlich guten Gefühlen falsch. Weil die Gefühle eben nicht gut sind, sondern eine alte Orientierung auf unbewusste Muster.
Ja, das finde ich jetzt einen ganz spannenden Punkt, weil es gibt ja einmal so eine Tendenz, auch im Therapeutischen, du bist ein Rätsel, ja, und in der Vergangenheit ist dir was passiert, wenn wir da hinkommen und das Muster rausfinden, oh, dann lösen wir das und dann bist du frei. Ich bin so, weil, also Ursache-Wirkungsdenken, ja, und Mutter hat immer das zu mir gesagt und deswegen habe ich mit Frauen dies und jenes Verhältnis. Ne? Wo der sagt, ja okay, ja, da mag es eine Musterhaftigkeit sein, aber gibt es diese Ursache-Wirkung? Vielleicht das als erste Frage.
Ja, das ist immer ein kleines Missverständnis da dabei, wenn es um die Vergangenheit geht, weil, wie ich schon implizit versucht habe, so ein bisschen zu erklären, die Vergangenheit ist vollkommen für Veränderung, vollkommen irrelevant. Was vorbei ist, ist vorbei. Ja, von daher kann ich auch nicht an Mama und Papa arbeiten, was dann der Psychoanalyse irgendwie immer unterstellt wird, oder ich müsste in der Vergangenheit forschen oder irgendwie sowas. Das ist heute für vollkommen irrelevant. Die Vergangenheit ist nur dann relevant, wenn sie nicht vergangen ist, also Gegenwart ist. Dann muss ich mich mit der Vergangenheit beschäftigen. Darum habe ich jetzt in unserem Gespräch mehrfach schon das Wort Muster oder Erwartungsmuster gebraucht, weil die inneren, affektiven, emotional belegten Muster treffen in jeder neuen gegenwärtigen Situation eine Auswahl, wie es meinen in der Vergangenheit entstandenen Erwartungen entspricht. Ja? Also jemand hebt die Augenbraue, um das Beispiel von eben gerade nochmal aufzugreifen, und meine gefühlsmäßige Erwartung, die in mir aufkommt, ist, jetzt wäre ich gleich geschimpft. Ja? Und beim anderen ist es die Erwartung, da habe ich jemand nachdenklich gemacht, jetzt wird er gleich interessiert nachfragen, was ich mit diesem klugen Gedanken eigentlich gemeint habe. Also die gehobene Augenbraue, ja, ist in der Gegenwart vollkommen die gleiche. Und je nachdem, welche Vergangenheit in mir sich in dieser Gegenwart aktualisiert, werde ich sehr unterschiedlich reagieren. Und deshalb ist eine Auseinandersetzung mit meinen Mustern, nenne ich es jetzt mal so, so entscheidend, weil sonst wiederhole ich die Vergangenheit und sie wird eben nie vergangen. Ja, also Freud nannte das, und das finde ich nach wie vor eigentlich ein ganz gutes Wort, nannte das Wiederholungszwang. Also ich verhalte mich so, wie es meinen erworbenen, gewissermaßen affektiven Mustern entspricht, dass andere sich in ihrer Resonanz anschließend so verhalten, wie ich es kenne. Also gewissermaßen, man generiert einen Sog, eine gewisse, man induziert in anderen Menschen ja ständig etwas. Und wenn das unbewusst einfach so läuft, dann werde ich immer wieder die gleichen Erfahrungen mit ganz unterschiedlichen Menschen machen. Und dann hat es nicht mit den Menschen zu tun, mit denen ich in der Gegenwart zu tun habe, sondern mit dem, wie ich unbewusst bin und es nicht verstanden habe.
Ja, das finde ich auch ganz spannend. Also einmal geht es darum, in der Gegenwärtigkeit, also in dem mich erleben zu sehen, ach guck mal, jetzt machst du wieder das. Ne? Also sich selbst zum Objekt der Betrachtung machen zu können, um diese Musterhaftigkeit sehen zu können. Und das andere, wo man vielleicht, sagen wir mal, wenn wir Gunter Schmidt zitieren, der immer sagt, Auswirkung, Auswirkung, ja, was hättest du denn gern? Also was ist denn das Verhalten, was du aktivieren möchtest?
Ja, genau. Und das ist jetzt ein total wichtiger Punkt. Da bin ich auch mit dem Gunter immer mal wieder sozusagen im Gespräch, auch ein bisschen im Dissens, weil diese Frage, was willst du denn? Ich hatte letzte Woche jemand hier für so ein Kennenlerngespräch gewissermaßen, sehr verzweifelt, in einer gewissen Hinsicht ein einsamer Mann. Und wenn ich den frage, sozusagen, der kennt nichts anders, als dass er emotional ins Leere gelaufen ist. Wenn ich den nun frage, was er sich wünscht an Begegnung, also von mir, was ich getan habe, ja, dann sagt mir der, da hätte ich gerne einen Tipp oder ich würde gerne so oder ich wäre gerne so. Also kommt man also mit idealen Vorstellungen. Ja. Aber der wird aus sich heraus nie die Idee entwickeln, zu sagen, Heidenschenk, eigentlich würde ich mich gerne erstmal die Erfahrung machen, wie es ist, mich von Ihnen trösten zu lassen. Weil diese Idee, dass er heil werden könnte, wenn er die Erfahrung von getröstet werden macht, die er nie in seinem Leben gemacht hat, die ist in sozusagen im Vorstellungsraum, in seinem Imaginationsfeld des. Also was wir uns vorstellen können, ist gekoppelt an dem, was wir emotional erlebt haben. Ja? Genauso wie sich jemand nicht vorstellen kann, seiner Chefin Paroli zu bieten, ja, wenn er immer sozusagen erlebt hat, dass er vollkommen in die Ohnmacht und in die Verzweiflung getrieben wurde, wenn er mal was anders wollte als die primären Bezugspersonen oder sowas. Ja? Drum bin ich tatsächlich an der Stelle vielleicht besonders, oder versuche es zumindest zu sein, besonders sorgfältig in der Erforschung dessen, was in der Vorstellungs- und Erlebniswelt meiner Klienten überhaupt nicht enthalten ist, so dass sie es auch nicht wollen können. Weil wollen kann ich ja nur das, was ich kenne.
Das ist auch ein sehr spannender Punkt, weil in der Hypnosystemik würdest du natürlich sagen, würdigen, ja, das, was da ist, ja, das trösten, wie du sagst, ja. Und dann zu gucken, also wenn du sagst, das System kennt den nächsten Schritt, und da bist du ja vielleicht dann anderer Meinung, also der Klient kennt den nächsten Schritt, weil er muss ihn kennen, das würde die Systemik sagen, sonst könnte er die Unterschiedsbildung gar nicht machen. Also er kann sagen, jetzt ist nicht so gut, und in dem es ist nicht so gut, ist eine Ressource vorhanden von einer Vorstellung, wie es gut sein könnte.
Ja, und das teile ich nicht. Wenn ich weiß, dass etwas sich unangenehm anfühlt, weiß ich deshalb nicht sozusagen, was automatisch, natürlich häufig oder oft, sage ich es mal so, aber nicht automatisch, weil, bleibe ich bei meinem Beispiel, wenn da ein Gegenüber fehlt, das von sich aus dann das Angebot macht, also eigentlich könnten Sie mal versuchen, wie das ist, es nicht alleine zu lösen und sich festzuhalten oder gehalten zu werden oder irgendwie sowas. Ja? Also wenn da nicht im Außen jemand ist, der so eine Idee ins Spiel bringt, das mache ich mal kognitiv, ja, also eine Möglichkeit würde ich es eher nennen. Ja. Oder pragmatischer, dass ein solches Beziehungsangebot macht. Ja, dann wird sich in dem Klienten nicht eine Sehnsucht, also so ein Motiv bilden können oder auch nicht ein Wort dafür. Da waren wir ja vorher bei der Sprache. Oft erlebe ich jedenfalls im Coaching und in den therapeutischen Arbeiten, dass Menschen schon irgendwie das Gefühl haben, was ihnen gut tun könnte oder was sie jetzt von mir oder vom Gegenüber bräuchten, aber die haben dann kein Wort dafür. Und wenn ich darauf warte, dass die da ein Wort dafür finden, dann warte ich bis zur Berentung. Sprich, ich brauche als Berater eine Orientierung, wann ich Menschen auch Sprache zur Verfügung stellen muss, wann ich ihnen ein bestimmtes Beziehungs- und Kontaktangebot, eine Idee zur Verfügung stellen muss, auch eine Handlungsoption, ja, können Sie mal ausprobieren, dieses oder jenes, oder eine Geste, wie ist es, wenn ich jemandem sage, naja, wenn Sie jetzt in der Geste ausdrücken, was Sie sich gerade wünschen von mir, dann manche Menschen haben dann eine Geste und machen so, dass sie also die Arme ausstrecken und die mit offenen Handflächen dann da sitzen und sagen, ja, also ich bin offen, ich bin empfänglich und ich möchte kriegen, also wie ein Vögelchen, das den gewissermaßen den Schnabel aufsperrt. Und andere würden im Leben nicht auch drauf kommen, so eine Geste zu machen, weil es sehr früh gewissermaßen, also vorsprachlich, bevor das kognitive Gedächtnis irgendetwas abspeichern könnte, das Schnabel aufsperren immer mit Frustration quittiert wurde. Und dann muss ich so jemand sagen, wie ist denn das, wenn Sie Ihre Hände mal öffnen und so eine Geste machen? Erst wenn diese Handlung kommt oder wenn ich jemand auf die Idee bringt oder so oder ein Gegenüber, dann fangen die an, entweder den Wunsch danach zu entwickeln, aber häufiger erstmal mitzukriegen, wie beängstigend das ist. Nein, das mache ich auf gar keinen Fall. Ja, da schäme ich mich ja zu Tode. Da wäre ich abhängig von Ihnen. Das nutzen Sie nur aus. Und wenn Sie mir was geben, tun Sie das nur, weil ich Sie dafür bezahle. Und so weiter und so fort. Und dann kommt erstmal ein Konvolut von Bedenken, von Ängsten, von Scham und Schuldgefühlen und so weiter und so fort. Also überhaupt nichts Attraktives, sondern erstmal ganz viel Schmerzliches. Und der Teil, also selbst die Selbstrepräsentanz, wie ich das nenne, im Klienten, die dann sich schämt, die ist diejenige, die dann auch eine Sehnsucht, ein Motiv entwickeln kann. Also braucht es dazu dann aber eine Unterstützung im Hinblick jetzt auf Gefühle, dass sich jemand sagt, dann bleiben Sie mal bei der Scham und schauen mich mit der Scham bitte an. Oder spüren das mal, wie das ist, wie Sie mich erleben, wenn Sie in dieser Scham sind. Ne? Also ohne diese Aktivierung, also prozessuale Aktivierung, ich nehme den Begriff vom Grabe nochmal, also dass das ins Hier und Jetzt kommt, können sich die Wünsche, also die abgespaltenen, verdrängten, aufgegebenen Wünsche und Bedürfnisse im Klienten überhaupt nicht wieder ins Bewusstsein kommen, weil die eben an Angst, Scham, Schmerz, Schuld, Verzweiflung, Ohnmacht gekoppelt sind, weil das Bedürfnis und der Schmerz gewissermaßen zusammengewachsen sind, also aus einem Bedürfnis ein Auerbedürfnis geworden ist. Und wenn ich jetzt Menschen frage, gewissermaßen, was willst du? Und die haben an der Stelle ein Auerbedürfnis, dann ist immer, dann kommt ins Bewusstsein das Auer, nicht das Bedürfnis. Und drum, selbst wenn der Anflug eines Wunsches oder eines Gedanken kommt, ist der sofort gepaart mit, ja, da muss ich mich schämen, das wird ausgenutzt, da muss ich mich unterwerfen, da wäre ich abhängig und so weiter. Drum ist mir die Unterstützung, wenn es um Gefühle geht, Menschen in unangenehme Gefühle zu führen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass diese unangenehmen Gefühle gleichzeitig der Türöffner sind für das jeweilige nicht gelebte Bedürfnis, so wichtig. Und das ist ein Punkt, der mir in unserer ganzen Branche so vernachlässigt wird oder bei vielen, weil alle den Straight Way to Paradise wollen als Klienten und es ist marketingtechnisch auch lösungsorientiert Kurzzeit natürlich ein sehr lukratives Versprechen, mit dem ich Kunden gewinnen kann, wenn ich sage, du kommst um den Schmerz, von dem du gar nichts weißt, einfach drumherum. herum, indem du sozusagen aus dem Jetzt-Zustand einfach die Gefühle, die du mit guten Gründen unbewusst in dir vergraben hast, dir wieder zugänglich machen kannst. Aber so läuft's nicht. So kommt keine psychische Selbstregulation und auch keine Stabilität im Umgang mit solchen Bedürfnissen zustande, sondern beim erstbesten Gegenwind oder problematischer Reaktion im Außen geben die Menschen das, was sie in der Selbsterfahrungsgruppe, in der Coachingstunde und so weiter sich noch getraut haben, wieder auf und sagen sich dann, ja, ich wusste doch, am Ende läuft es dann doch nicht gut.
Ja, das finde ich jetzt sehr gut illustriert, weil es ja vielleicht auch den Bogen nochmal aufmacht, jetzt so das rein positiv zu sehen. Ja, was willst du denn? Weil richtigerweise sagst du ja, das wissen wir nicht. Ne? Es ist aber in der emotional gebundenen Energie vorhanden.
Absolut, genau, darum geht's.
Und da machst du jetzt die Unterschiedsbildung. Gunter Schmidt ja sagt, ja, ich bin Realitätenkellner. Das ist ja so sein Joke.
Ja, ja, genau.
Ich mache die Angebote, wie es denn von hier, wie es denn hier, von hier. Also durchaus auch Angebote machen, wo ich dann sehen kann, nimmt derjenige das an? Also wie du sagst, machen sie doch mal die Hände so. Und was passiert? Und dann bist du ja an der angehaltenen emotionalen Energie oder wie immer man es nennt, ja, die, mit der du dann ja nochmal eine aktivere Unterschiedsbildung machen kannst. Weil die will ja dann was.
Ja, genau, da fühle ich mich sehr verstanden jetzt sozusagen. Ja, aber vielleicht der Punkt, der jetzt in deiner Wiedergabe dessen, was ich gerade versucht habe zu sagen, dann noch nicht so vorkommt, ist mit dem Realitätenkellner, ja, kann man ja einfach Handlungsangebote, könntest mal so denken oder das ausprobieren und so weiter. Und ich tatsächlich dort an der Stelle die Bedeutung des Kontaktangebots und die Bedeutung dessen, was der Coach oder der Therapeut, wie er sich selber als Person ins Spiel bringt, von einer enormen Bedeutung ansehe. Ja, weil viele Schwierigkeiten entstehen halt bei Menschen dadurch, dass sie sehr früh ungünstig alleingelassen wurden. Und diese Schwierigkeiten, diese emotionalen, die lassen sich nicht alleine lösen. Also da ist dann Selbstbeälterung oder Selbsterforschung oder Selbstreflexion eine Wiederholung von ungünstigen inneren Mustern, weil da brauche ich erstmal ein gütiges Gegenüber, jemand, der mit seinem Herzen im Spiel ist und sagt, wissen Sie, wenn Sie so schamerfüllt da vor mir sitzen, soll ich Ihnen sagen, wie ich darauf reagiere? Ich fühle mich da zu Ihnen hingezogen. Da geht mir das Herz auf. Und ohne solche Beziehungserfahrungen sind aus meiner Sicht solche Themen nicht wirklich bearbeitbar, sondern dann werden die Klienten müssen wieder neuerlich auch im Coaching, in der Therapie, jetzt sage ich es mal, zu früh erwachsen sein oder sind alleine, müssen sozusagen nicht in der Autonomie, sondern in der Autarkie ihrer eigenen Ideenlandschaft die Lösung finden. Und diese Differenzierung, die ist mir tatsächlich wichtig.
Also würdest du sagen, du machst Fühlangebote?
Ja, das habe ich noch nie so genannt, aber das, glaube ich, könnte ein Wort sein, das mir gefallen könnte.
Ja, ja genau, dass du sagst, fühl dich doch mal mit mir in Resonanz. Und das ist ja vielleicht das genau. Entscheidende.
Also ne? das ist das wesentliche Wort. Also letztlich sind Gefühle, also um jetzt zu der Überschrift von unserem heutigen Gespräch da nochmal zu kommen, ist ein Resonanzmedium. Also Gefühle koppeln uns an die Welt und trennen uns von der Welt oder ziehen uns hin, also auch voneinander. Ja, es sind ja Abstandshalter wie Attraktoren. Aus Gefühlen heiratet man und aus Gefühlen lässt man sich scheiden oder lässt sich anstellen oder kündigen oder kündigt. Ja. Und drum ist dieses trennende und verbindende Element, und dann wären wir jetzt bei Emotionssoziologie eher, ja, es ist so wichtig zu sehen, dass man Gefühle, dass die nicht ein rein innerpsychischer Vorgang sind, sondern sozial angeliefert werden, sozial sich entwickeln und sich ständig auch sozial auswirken. Und nehme ich mal ein aktuelles Beispiel, ja, und je unverbundener ich mich auf einer emotionalen Ebene mit der Welt fühle, ja, desto mehr bin ich zum Beispiel darauf angewiesen, meine Verbundenheit über Zuschreibungen an Gemeinsamkeit zu etablieren. Also wir sind die die Richtigen. Wir sind die Deutschen, wir sind die Klimaschützer, wir sind die Wirtschaft retten oder irgendwie sowas. Also man verbindet sich über kognitive Identität, ausgestaltete Identitäten, weil wenn man emotional miteinander verbunden ist, dann kann ich sehr unterschiedlicher Meinung sein mit jemandem und kann mich trotzdem verbunden fühlen oder gerade deshalb. Also diese ganze Debatte, die wir im Moment ja auch haben, wie was können wir tun mit einer sich polarisierenden Gesellschaft? Ich finde die Antwort darauf eigentlich relativ einfach, weil Gesellschaften polarisieren sich, je mehr sozusagen unbewusste Ängste oder auch bewusste Ängste ins Spiel kommen und je gefährlicher objektiv die Situation ist, der Wohlstand nimmt ab, die Feinde nehmen zu, die Temperaturen nehmen zu und so weiter und so fort, ja, desto mehr Ängste entstehen. Und wenn Ängste als Emotion, wir hatten ja eingangs gesprochen von Emotionen, wenn Ängste als Emotion in Ängste als Gefühl übergeführt werden in den Menschen und diese meine gefühlsmäßige Verarbeitung von Angst mir sagt, mit Angst bin ich allein und es kümmert sich keiner um mich, ja, dann komme ich natürlich ganz schnell auf die Idee, dieser scheiß Staat tut für alle was, nur für mich nichts, ja. Und kommen in entsprechende Deutungen der Parteienlandschaft und so weiter und so fort. Ja, weil ich nicht mehr mit dem gegenwärtigen Emotion Angst oder Furcht beschäftigt bin und dann schaue, aha, welche Art von Verbundenheit tut mir gut, um mit diesem Gefühl dann besser zurechtzukommen, ja, sondern in mein affektives Einsamkeitsmuster gehe, das mit Angst in mir gefühlsseitig verbunden ist, also sozusagen, und dann komme ich zu ganz anderen Strategien und auch zu ganz anderen Lösungsideen. Ja, dann wäre ich das Opfer und der Staat soll es richten für mich oder ich muss Menschen, die mir fremd sind, irgendwie besser von mir halten und dergleichen mehr. Drum sind Gefühle heutzutage wichtiger denn je.
Ja, da sind wir auf einem ganz spannenden Punkt und ja auch deswegen, weswegen ich so spannend finde in Bezug auf Haltung, ja, weil das, was du beschreibst, wäre eine Regression in gemeinschaftsbestimmte Identitäten, mehr Wir-Identitäten, mein Wir gegen das andere Wir, du gehörst nicht zu meinem Wir und so weiter, die ja emotional aufgeladen sind auf eine sehr unbewusste Art und Weise.
Ja, genau. Und da finde ich eure Arbeit im Übrigen, um das an der Stelle mal zu sagen, wirklich hilfreich, weil sie schon sehr sensibilisiert über die Strukturierung, die ihr da vornehmt, wann ich eher in einem dysfunktionalen Gefühlszustand bin und wann ich eher in einem funktionalen, emotionalen Resonanz auf die Gegenwart bin. Ja? Und diese Abstufungen, die ihr in eurem Konzept da vornehmt, die finde ich schon deshalb so wunderbar, weil sie halt Menschen sensibilisiert dafür, da habe ich zwar ein heftiges Gefühl, das mir irgendwie, was mich sehr darüber informiert, was ich jetzt zu tun habe, aber es könnte sein, dass das dysfunktional ist, dass gerade weil ich glaube, so genau zu wissen, was jetzt erforderlich ist, ich mich hemmen sollte im Ausagieren dieses Gefühls, das Erforschen, worüber mich dieses Gefühl denn eigentlich informiert, vorsichtig zu sein mit Werturteilen anderer gegenüber und so weiter und so fort. Und da macht er wirklich eine super Arbeit, finde ich.
Ja, danke. Es ist ja auch viel den Forschungen von Jane Löwinger und anderen zu verdanken, die dann ja auch gesagt haben, nach dieser reinen, ich sag mal, emotionalen Identitätsbildung, ich bin meine Gruppe, kommt ja der rationale Zugang. Ja, ich kann reflektieren, ich unterscheide mich von den anderen, ich will mein eigenes Ding machen, ich will eigenbestimmt machen, eigene Werte, eigene Dinge erleben. Und diese Vorgänge sind aber auch so ein bisschen auch noch von der Verdrängung oder Unterdrückung der Gefühle gekennzeichnet. Und dann kommt es ja erst in diesem bewussteren Zugang zu den Gefühlen, wo wir vielleicht auch als Gesellschaft sind, wo man ja früher gesagt hat, Ratio und Emotion musste trennen. Wir sind ja rational und du bist ja auch Executive Coach. Und ich habe im ersten Buch mal geschrieben, wir müssen von der Führung zur Fühlung kommen. Also eine Führung mit bewussten Gefühlen.
Ja, genau, das mag ich nochmal unterstreichen mit dem, was du sagst, bewussten Gefühlen. Also ich nenne es ja oft auch geklärt oder aufgeklärt oder aufgearbeitet. Also da kann man jetzt viele Wörter dafür finden, dass ich Gefühle wichtig finde, aber sie nicht automatisch richtig. Weil viele Menschen sind in ungünstigen Kausalitäten emotional. Also ich habe Angst, also ist es falsch. Etwas macht mich stolz, also ist es richtig. Etwas macht mich unglücklich, deshalb muss ich es abstellen. Etwas macht mich glücklich und ich sollte es wieder tun. Etwas tut mir weh, also ist es böse. Etwas, mir ist langweilig, also sollte ich irgendwie was tun. Ich schäme mich, also ziehe ich mich besser zurück. Und jede dieser Koppelungen kann falsch sein. Es kann Angst kann einfach ganz wichtig sein und ich muss es mit Angst tun. Stolz kann mich darüber informieren, dass ich einem ganz ungünstigen, destruktiven Ich-Ideal innerlich anhänge und es von daher eine Fortsetzung einer ganz hohen Selbstdestruktivität ist, wenn ich auf eine bestimmte Leistung stolz bin. Ja. Wenn mich irgendetwas glücklich macht, das banale Beispiel mit Schokolade habe ich ja schon genannt, heißt überhaupt nicht, dass es deshalb günstig ist für mich. Eine hohe Selbstregulationskompetenz hängt einfach daran, dass ich Gefühle zulassen kann und sie gleichzeitig nicht blind in meiner Selbstorientierung übernehme, sondern erforsche, worüber sie mich gerade informieren. Und dazu braucht es dann Denken, Reflexion, Individuation, was du ja auch so betonst. Also ich darf weder nur denken, weil dann habe ich keine Orientierung darüber, was ich will, weil dann spüre ich, also sozusagen, wenn ich nicht weiß, was ich will, dann muss ich fühlen und nicht denken. Und ich darf auch nicht nur fühlen, sondern in der Integration liegt einfach das, was uns Menschen dann ausmacht.
Ja, das ist auch wunderbar illustriert und gleichzeitig ja ein nicht einfacher Entwicklungspunkt. Wenn du also bemerkst, okay, ich bewerte die Gefühle, da gibt's gute, da gibt's schlechte, die will ich mehr, die will ich weniger, ne, je nach Sozialkontext, also, ja, super, ne. Dadurch verdränge ich auch einiges oder erlebe es nicht oder erlebe es verzerrt, ne. Und dieser Weg da raus, du sagst, okay, der geht über die Gegenwart zum einen, ja, was ist jetzt? Was ist denn noch so etwas, wo du merkst, weil dieses Werten von Gefühlen ist ja kulturell unglaublich gelernt. Und manche sagen, es gibt keine guten oder schlechten Emotionen. Die sind erstmal nur Informationsangebote. Wie würdest du das sehen? Wie kommen wir aus dieser Wertung raus? Und gleichzeitig muss es ja eine Wertung geben gegenüber der Wertung.
Ja, also dann sind wir eben bei der Frage, die mich ja in all meinen Theorieüberlegungen leitet. Was ist jeweils die Funktion von etwas? Ja, also jetzt gehen wir das mit Gefühlen mal durch. So mal, also irgendwie, was mir gerade einfällt, ja. Also in dem Moment, wo ich zum Beispiel merke, ein Gefühl dient dazu, dass ich mich rechtfertige, würde ich sagen, hat man schon mal voll auf die 12 gehauen, dann sollte man skeptisch sein gegenüber dem Gefühl. Kriege ich ein Gefühl, das ich glaube, sofort beherrschen zu müssen, würde ich sagen, man hat sofort was entdeckt, wo ich mich fragen kann, wie kommt's, dass ich da sofort Kontrolle brauche, wenn diese Emotion in mir aufkommt? Ja? Also ich kriege irgendeinen Ärger oder sowas und ich merke, ich versuche andere dann unter Druck zu setzen, von denen irgendwie was abzuverlangen. Also ich habe sozusagen so einen Änderungsdruck. Also der andere soll sich ändern. Dann würde ich sagen, hat man sofort was entdeckt. Wenn der andere sich ändern soll, muss ich meinem Gefühl sofort misstrauen. Ja, also man kann schon Kriterien nennen, die man dann durchdeklinieren kann, wann Gefühle eher ein Hinweis sind dafür, dass ich in der Gegenwart ungünstig versuche, eine Vergangenheit zu bearbeiten. Ja? Wenn Gefühle damit einhergehen, dass ich einen Bezug zu anderen Menschen kriege, dass ich lesbar bin, dass ich offen bin, dass ich meine Vitalität spüre, dass ich merke, mein Parasympathikus innerviert eine bestimmte Muskulatur, die mich leicht werden lässt, wo ich strahlende Augen kriege und so weiter und so fort, ja, wo ich Lust habe, andere mit einzubeziehen. Also sprich immer dann, wenn Gefühle dazu die Funktion haben, dass ich mit anderen Menschen in Kontakt komme, dass sie dazu dienen, dass kontaktloses Verhalten anderer schwieriger wird, dass sich andere wohlfühlen können, dass ich mich leicht fühle, dass ich mich vital fühle. Also um jetzt mal wild ein paar Kriterien für Dysfunktionalität und Funktionalität irgendwie zu schildern, dann gibt's schon mal eine ganze Menge, mit dem ich gewissermaßen die Situation reflektieren kann.
Das ist jetzt natürlich auch interessant. Was sind diese Kriterien? Ja, nachdem ich funktional und dysfunktional unterscheide, sind das auch wieder kulturelle Prägung, Werte, ethische Vorstellungen? Oder ist das etwas, und das würde ich vielleicht auch so ins Spiel bringen, dass du irgendwann ja merkst, wenn du dich stabilisiert hast in deiner Eigenbestimmung, ja, ich fühle mich ganz okay in meinen Kompetenzen, ich hänge nicht an den Wirs und kann auch so in mein System reinschauen, dass du dann ja merkst, dich gibt es ja nur in Verbindung. Dich gibt es ja gar nicht als dieses isolierte Ich. Ja, so dass es gar keine ethische Vorstellung ist, sondern eher eine Wahrnehmung, also eine Bewusstseinswahrnehmung, die dich da reinführt, ja?
Also ich konnte eigentlich nur Ja sagen, ja. Da ist eigentlich jeder zusätzliche Satz schon fast, nimmt der Prägnanz dessen, wie du es gerade formuliert hast, was, weil in der Tiefe ist nur Verbundenheit. Also das ist jetzt eine alte spirituelle Weisheit, ja. In der Tiefe gibt's Alleinheit. Da ist Trennung immer oder getrennt sein eigentlich per se schon eine Illusion oder eine Wahrnehmungsschwäche. Und gleichzeitig braucht es diese Individuation, ja, also die Evolution hat uns ja sozusagen in diese Richtung geführt, dass wir uns nicht mehr nur als Horde fühlen. Ja, und da ist die Evolution weiter, man kann nicht mehr so Krieg führen wie die Ostgoten. Ja, die Ostgoten standen vor den römischen Mauern und dann weiß man, aha, okay, wir laufen jetzt dahin und stellen dann diese langen Leitern da oben hin und dann laufen da irgendwelche von uns Ostgoten hoch und wir müssen erstmal diese Römer da oben auf der Mauer müde kämpfen, indem sich 300, 400, 500 Leute da abschlachten lassen und von der Leiter stoßen. So. Unter unseren modernen affektiven Individuationsbedingungen würde dann der Kompaniechef vorne fragen, so, wer will denn als Erster auf die Leiter? Und alle würden hier vermutlich zurücktreten und sagen, hoffentlich trifft's mich nicht. Es gibt jetzt Berichte darüber, dass diese Ostgoten damals sich drum geprügelt haben, der Erste zu sein, wissend, dass sie das nicht überleben. Das geht nur, wenn meine Identität nicht mit meinem physischen Leib gekoppelt ist, sondern mit dem Gotentum, mit dem Stamm, mit der Horde irgendwie sowas. So eine Form von Identitätsbildung gibt es zumindest in den westlichen Ländern, soweit ich das beurteilen kann, nicht mehr. Ja? In anderen Ländern gibt's das noch eher so mit Familie, so dass man eine Zeit lang so afghanische, also in dieser Flüchtlingszeit afghanische Mädchen mit unterstützt, hier meine Frau und ich. Ja, für die war das ein No-Go, als sie gemerkt haben, sozusagen, sie könnten hier auch, sag ich mal, Karriere machen als Krankenpflegerin oder Arzthelferin und nicht nur Putzfrau oder irgendwie so. Das gegen den Willen der Familie zu tun, das war emotional nicht als Option, als Potenzial enthalten. Und drum ist gewissermaßen das Gefährdungspotenzial durch diese Art von Individuation, die dann die Verbundenheit verloren gegangen ist, halt erheblich, weil wir drohen uns sozusagen nicht in den Selbstmord zu stürzen an den römischen Kriegsmauern, sondern wir drohen uns wechselseitig die Köpfe einzuschlagen, weil wir nicht spüren, dass wir alle gleich sind am Ende. Drum ist die Funktion, ja, die Verbundenheit, Kontakt. Also bei uns im Institut ist einer der Claims, ohne Kontakt ist alles nichts. Und zwar, man kann nicht wirklich funktional Konflikte und haben und streiten ohne Kontakt. Man kann sehr wohl ohne Kontakt Sexualität haben, aber die wird auch nicht befriedigend sein. Also alles hängt an Begegnung.
Und das ist ja auch, finde ich, eine gewisse Hoffnung, die da drin ist. Wenn du sagen kannst, ja, Goten wollen wir nicht mehr. Ne? Also so eine Art von Ich-Identität kriegen wir auch nicht mehr konstruiert. Da sind wir durchgelaufen als Zweijähriger wahrscheinlich. Ja, dann haben wir es irgendwie hingekriegt, so einem anderen Ideal zu folgen. Wir wollen ja auch nicht mehr ideologisiert werden. Wir wollen ja Individuen sein, die frei sind von den anderen. Aber jetzt ist ja in der Entwicklung, würde man sagen, das nächste Wir. Das nächste Wir ist das Wir der Verbundenheit von Individuen. Ich sage, hey Klaus, du bist anders als ich. Wir sind zwar Individuen, wir haben ganz eigene Storys und trotzdem sind wir verbunden. Und da sehe ich auch so eine gewisse Hoffnung, dass über das Fühlen das entstehen kann. Weil das Fühlen ja in dem erweiterten Bewusstsein etwas ist, was scheinbar als relevanter erscheint. Und das wäre so eine Frage, du bist jetzt auch 30, 40 Jahre im Business. Kannst du das sehen, dass das Fühlen in Führung heute eine andere Rolle hat als früher?
Ja, schon. Ich bin jetzt vielleicht an der Stelle nicht ganz so optimistisch, im Moment jedenfalls noch nicht, weil wenn ich jetzt anschaue, sozusagen mit welchen Schwierigkeiten die Generation, jetzt sage ich es mal, meiner Kinder, also die zwischen 25 und 40 sind, ja, irgendwie so, oder zwischen 20 und 40 beschäftigt ist, dann haben die ganz viel damit zu tun, gewissermaßen sich von Idealen zu lösen. Also die sind ganz viel mit der Destruktivität von Idealen und sei es auch sehr wohlmeinenden Idealen, also das Ideal, die Welt zu retten oder irgendwie sowas beschäftigt, weil halt diese westliche Kultur des Wunschkindes, sage ich es jetzt mal so, wo Kinder nun, nachdem er wieder eine Mietswohnung hatte, als Trümmerfrau, sage ich es jetzt mal so, ja, also die Omas, die waren mit Hausbau beschäftigt, die hatten für Kinder dann so am Rande Zeit, ja, und in dem Moment, wo dann wieder Wunschkinder und die Kinder das wurden, was das Leben, dem Leben Sinn verleiht und die man zu fördern hat und diesmal besser haben sollten und so weiter und so fort, da entsteht eine andere Last, nämlich die Last gewissermaßen, dieses Ideal zu leben. Und das macht auf einer anderen Ebene dann unfrei, weil es in ungünstige Moralisierungen bringt, egal wie, welche Inhalte das Ideal hat. Ja, und man dann eben solche Überzeugungsgemeinschaften bildet. Also es werden dann aus Idealen im Kollektiv Ideologien, die dann sehr zusammenschweißen. Aber die Gräben zu anderen Formen von Idealen immer größer werden. Dann sind wir wieder bei dem, was ich vorher schon gesagt habe, was dann die Integration, immer schwerer wird, eine Gesellschaft integrativ aufzustellen. Also, dass wir da schon in einem echt verbundenen Wir landen, so schlecht, das sehe ich nicht. Sondern im Moment haben wir, glaube ich, ganz unterschiedliche Formen von, jetzt sage ich es mal, ungünstiger Identitätsbildung und Individuation, die sich auch wechselseitig ungünstig beeinflussen, mit denen zu tun. Und da bin ich schon eher in Sorge als optimistisch, ganz offen gestanden.
Ja, das ist sehr nachvollziehbar. Ich sage ja immer, es ist die Gleichzeitigkeit der Ungleichzeitigkeit und die Chance der Krise. Ja, dass die alten Sinngebungen eben nicht mehr so Sinn machen. Und die Frage ist natürlich, werden wir nicht als Kollektiv plötzlich alle in eine fühlende Verbindungswahrnehmung unser selbst in der Realität kommen, aber vielleicht einige Menschen?
Absolut, ja, ja. Mein philosophischer Lehrer, der Georg Picht, hat immer gesagt, Individuen lernen durch Einsicht, Kollektive nur unter dem Zwang der Not.
Ja, was kommt nach der individualisierten, pluralistischen Gesellschaft dann? Also was könnte denn ein Entwurf sein? Und ich würde denken, das Fühlen könnte dann ein wichtiger Part sein, als eine Qualität, die eben das Emotionale des Kollektivs, ja die Ratio des Individualisierten, ich denke darüber nach, was ich denn alles so will, ne, nochmal anders verbinden kann.
Ja, also an der Stelle bin ich ganz bei dir und jetzt weiß ich gar nicht, ob ich Wasser in den Wein schütte, aber das sozusagen, um das, was ich vorher gesagt habe, nochmal aufzugreifen, wenn Gefühle diese Bedeutung und diese Funktion kriegen sollen, dann geht es damit einher, dass wir nicht angenehme Gefühle suchen und unangenehme Gefühle meiden wollen. Ja, weil, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel aus dem Organisationskontext, ja, Organisationen sind um Konflikte herum gebaut. Drum muss eigentlich jeder, der in Organisationen arbeitet, einverstanden zu sein, zu verlieren. Wenn Konflikte, gibt es Gewinner und Verlierer. Also, und es können nicht alle gewinnen. Ja, man versucht es ja mit diesem Win-Win-Narrativ irgendwie zu leugnen. Nein, das geht nicht. In Organisationen kann nicht das Budget einmal für den Vertrieb und einmal fürs Marketing und einmal für Legal ausgegeben werden. Nein, und für die Entwicklung, sondern man muss es einem geben oder aufteilen, dann haben alle zu wenig. Also, es gibt Verlierer. Wir leben in einer Welt, wo wir ständig mit Phänomenen konfrontiert sind, wo wir Ohnmachtskompetenz brauchen. Ja, weil wir mit Dingen zurechtkommen müssen, wo wir niemanden beschuldigen können, sondern mit unserer Verzweiflung erstmal alleine gut klarkommen müssen. Wir müssen lernen, uns in Ängsten Kontakt zu halten und nicht die Ängste zu leugnen. Wir werden von vielem Abstieg nehmen müssen, also braucht es Trauerkompetenz. Und dass da Menschen oder auch Politiker oder auch Coaches oder Therapeuten da sind, die klar sagen, Leute, stellt euch darauf ein, mit unangenehmen Gefühlen kompetent zu werden, weil ein Leben nur mit angenehmen Gefühlen, das gibt es nicht und wird es weniger geben, als es vordergründig vielleicht schon mal gegeben hat. Ich zweifle das an, aber wie auch immer. Also wenn Gefühlskompetenz, dann bitte dazu sagen, dass sich die ganz wesentlich auch darauf richtet, mit sehr unangenehmen Gefühlen lernen, die in mir gut zu regulieren.
Ja, da kann ich total mitgehen, weil das ist ja der typische Übergang in der Haltung, würde man sagen, von der eigenbestimmten Souveränität, hey, ich bin gut drauf, ich habe es alles im Griff, ich habe gute Gefühle, hin zu relativieren in dualistischen Haltung, wo du eben dann auf dem Weg bist zu sagen, ey, ich gucke mir mal alles an in mir, weil es zu mir gehört und weil es in meiner Innenwelt auftaucht und ich es deswegen als zu mir zugehörig empfinde und eben nicht mehr sage, das ist der Teil, den mache ich weg, ja? Und das ist der Teil, den zeige ich und den lebe ich, ne? Das ist ja so, be the best version of yourself, da würde ich ja eher sagen, nee, sei mal alle Versionen, ne? Also diese Multiperspektivität. Und dazu gehört ja auch der Umgang mit Paradoxien und Dilemmata, ne? Und ich könnte mir aber vorstellen, wenn manchmal sagen wir, oh, das ist aber schlimm, wenn du mit diesen schwierigen Gefühlen zu tun hast, lass es mal besser, ne? Mach mal weiter Party. Aber es hat doch auch was Befreiendes, damit in Kontakt zu kommen.
Absolut. Also für mich ja, im Gegenteil. Also es ist eigentlich Freiheit. Ja? Freiheit ist ja sozusagen das, mit dem in mir dealen zu können, gewissermaßen, was halt ist. Also absolut frei bin ich, wenn das sein darf, was ist und nicht irgendetwas sein soll, was mir gute Gefühle macht. Weil dann bin ich abhängig von bestimmten äußeren Bedingungen, die ich ja immer nur begrenzt kontrollieren kann, wo ich nicht weiß, welcher griechische Gott mir da dazwischen funkt, ja, und so weiter und so fort. Also es hat jetzt nichts mit Phlegma zu tun oder Schicksalsergebenheit, sondern mit der Fähigkeit, gute Antworten zu finden, was immer mir im Leben zuteil wird.
Ja, das ist schön. Ich finde auch schön, was du gesagt hast. Also in der Haltung würdest du sagen, mich selbst mehr von mir selbst wissen zu lassen. Also diese innere Transparenz, die auch für außen gilt. Also mich wissen zu lassen, was haben wir denn so mit der Welt gemacht? Ja, wie ist es denn gerade, ne? Und da hast du also auch diese Trauerkompetenz angesprochen, ja, dass ja auch manche Dinge nicht so schön sind, wie wir sie so geschaffen haben und wahrscheinlich auch ernsthafter mal angeschaut werden müssen.
Ne? Das ist ja ein altes Thema, da muss man sich ja nichts vormachen. Da braucht man ja auch nicht so warme Wasser neu erfinden. Ja? Also das ist einfach ein Aufwand bedeutet, trauerfähig zu werden und dass uns das nicht einfach in die Wiege gelegt wird oder sowas, das weiß man seit Kübler-Ross, sage ich jetzt mal, also wenn ich schon viel länger. Also die Theologen wissen das schon lang, die haben Rituale entwickelt sozusagen, wie das ist, wie man gut Menschen beim Sterben begleitet. Trotzdem ist in unserer Kultur dieses Leugnung vom Sterben, also ich kriege damit immer wieder zu tun im Bekanntenkreis und so weiter, wie das bis zum Schluss von den Betroffenen, wie von den Menschen drumherum geleugnet wird, dass es jetzt die letzte Woche ist, wo jemand lebt und man immer noch so tut, als ob man Pläne fürs nächste Jahr machen könnte. Ja. So, also um jetzt mal so ein banales Beispiel zu nehmen, die Fähigkeit zum Umgang mit unangenehmen Gefühlen, solange das nicht Schulfach ist, ja, solange haben wir als Menschheit irgendwas ganz, ganz Wesentliches aus meiner Sicht nicht begriffen.
Na, wir beide sind ja in der Erwachsenenbildung tätig, ne? Wobei ich gestern stand ich vor 100 Schulleiterinnen, ja. Und da habe ich auch gedacht, ach super, dass sie sich für das Thema interessieren.
Ja, und an der Stelle tut sich schon was. Also ich arbeite jetzt wirklich mit den höchsten Führungskräften mehrerer Großkonzerne in den letzten Jahren. Und das sind alles Männer und Frauen, die sitzen dann hier bei mir in so einer kollegialen Supervisionsgruppe oder sowas. Und die sind fähig zu heulen und die sind fähig, die Tränen von anderen zu ertragen, ohne aus dem Raum zu laufen. Das war vor 30 Jahren noch anders. Ja, da habe ich solche Veranstaltungen gemacht, da sind Leute aufgestanden gegangen, wenn irgendjemand die Tränen kamen, weil eine Situation so belastend war und so. Also da ist wirklich was besser geworden, ja, und auch die Relevanz von und auch die Weisheit, die in Resonanz und in Gefühlen drin liegt oder so, ja, also das zu verstehen, das fällt vielen schon sehr viel leichter. Die Fähigkeiten, es zu nutzen, ja, wenn wir Organisationsentwicklungsberatungsausbildung machen, arbeiten wir ganz viel so mit analogen Methoden. Also welche Geschichte fällt dir da ein? Also welche Bilder steigen da auf in dir? Und zwar nicht welche, die du aus Gedanken, die du hattest, dann in ein Bild übersetzt, sondern wo erst das Bild ist und nachher die Gedanken kommen und so. Das war vor 30 Jahren auch schwieriger. Ja, und da haben die Menschen auch mehr Zugang zu sich. Also an der Stelle hat sich schon was getan, wenn du mich fragst, wie ich jetzt meine 40 Jahre Beratung oder noch nicht ganz, aber ja, Überblick.
Ich sage mir auch mal, wenn man so die Entwicklung anguckt, ist es doch irgendwo auch hoffnungsvoll, auch wenn wir das Happy End vielleicht nicht erleben werden, ne?
Also wir beide wahrscheinlich nicht. Also ich mal auf gar keinen Fall wahrscheinlich. Du bist ja noch ein paar Jahre jünger.
Und jetzt schreibst du ja auch ein Buch zu dem Thema. Und was ist so, dass du sagst, hey, das lohnt sich da mal, ist ja auch viel Zeit, ja, und Leistung, dich da in das Thema reinzubegeben?
Ja, das hat jetzt schon viel mit dem, was wir gerade am Schluss auch besprochen haben. Also in diesem Buch wird es halt viel darum gehen, erstens eben zu differenzieren, wann ist Ohnmacht dysfunktional und wann ist sie hilfreich? Ja, oder Trauer oder Wut oder Eifersucht oder Lust oder Neid oder Wut oder Liebe. Ja, also auch, weil auch Liebe kann schaden und misleading sein. Also da ein Stück gewissermaßen diese Kriterien, die wir vorher besprochen haben, wann etwas funktional und dysfunktional ist. Das ist eigentlich wahrscheinlich der Hauptteil dessen, worüber ich da schreiben werde, damit man da eine Orientierung kriegt. Wann bin ich kompetent und wann bin ich eher inkompetent? So grundsätzlich und dann aber eben auch situativ. In welchen Kontexten sind welche Gefühle denn dann hilfreich oder weniger? Und wann ist es ein Hinweis auf Unverarbeitetes in mir und wann ist es ein Hinweis dafür, dass ich im Außen was arbeiten soll. Und es wird ein Plädoyer eben auch für unangenehme Gefühle sein. Ich, jetzt im Herbst, im Dezember kommt ja ein Buch raus, das heißt das Verunsicherungsbuch, wo ich mal versucht habe, sozusagen auf kognitiver Ebene bestimmte Konzepte mal auszudifferenzieren. Also gar nicht als falsch, sondern sozusagen, mir geht es um Differenzieren. Also ein bisschen Bewusstsein dafür zu wecken, dass es nichts, aber auch gar nichts auf der Welt gibt, was in sich gut oder schlecht ist. Ja, inklusive Mord, ja, weil der Tyrannenmord, werden viele Menschen sagen, ist im Zweifel eine gute Sache, wenn ich 100.000 Menschenleben retten kann, wenn ich einen umbringe. Ja. So, also und dafür ein bisschen zu werben, gewissermaßen wegzukommen von diesem mach so und du kriegst die 7 Schritte zur Million und zum Glück und zum richtigen Gewicht und zum richtigen Hormonstatus und so weiter und so fort und zum richtigen Change-Konzept und zum richtigen Führungsverhalten und so weiter, sondern da differenzierter zu werden, das ist mir ein hohes Anliegen und darum wird es in beiden Büchern, in dem das schon geschrieben ist und in dem ich jetzt dann demnächst anfange, sein wird. Ja.
Ja, super, da freue ich mich total drauf. Wir schreiben das Buch Fühlen mit Emotionen arbeiten, da steckt auch die Arbeit drin. Ja. Also, dass es eben auch eine Baustelle ist, aber auf der auch ganz viel, wie du auch sagst, Freiheit und Verbundenheit zu finden ist. Ne? Und da bin ich sehr gespannt auf dein Buch und danke dir für deine Ausführung und fühle mich da auch so, hey, wir sind Brüder im Geiste, ne? Ja, und versuchen okay. Es auf unterschiedlichen ja. Wegen, da gute Narrative zu finden, die da Möglichkeitsräume aufzeigen. Ne? Ich danke dir, Klaus.
Ja, du, der Hans, meinerseits. Die Zeit ist ja jetzt irgendwie wie im Fluge vergangen. Also jedenfalls mal für mich.
Ja, sehr kurzweilig mit dir. Können wir gerne wiederholen. Vielleicht machen wir das, wenn dein Buch raus ist. Ne?
Ja, gerne. Also, dann bis ein andermal, Martin.
Danke, ciao, ciao. Klaus. Ciao.
Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, Wir, Alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und noch Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.